Hallo und herzlich willkommen zurück zu Entartet, der Podcast.
Hallo, hallo.
Frohes Neues erstmal an dieser Stelle. Wenn wir die Folge aufnehmen, haben wir den 5. Januar. Wenn ihr sie hört, ist schon der 20., aber ist uns auch egal, deswegen frohes Neues.
Frohes Neues.
Jana, wie bist du reingekommen ins neue Jahr?
Ja, ganz gut bin ich reingekommen. Ich habe, unspektakulär, man durfte ja nicht so viel machen. Es sollte man auch nicht. Ich fliege auch bald in Urlaub. Nee,
sollte man wirklich nicht.
Deswegen besser aufpassen.
Sehr vernünftig.
Ja, aber ich hatte ein geiles Outfit an.
Habe ich gesehen, sah krass aus auf jeden Fall.
Danke, danke. Ich hatte eine Freundin zu Besuch. Wir haben uns 3 Stunden lang geschminkt und Outfits ausgesucht und dann einfach ein bisschen geflext. Ein paar Fotos von mir gemacht.
Klar, was sonst?
Das war nice. Und ansonsten hatten wir ein schönes Abendessen mit ein paar Leuten. Ja, war nice.
Und selbst? Gut. Klingt gemütlich. Ach, ich war auch nur bei einer Freundin zu Hause. Wir haben da ein bisschen getrunken, kleine Runde. Ich habe jetzt am Sonntag mir meinen Booster abgeholt und habe dementsprechend auch ein bisschen low gemacht, weil ich einfach nicht so runter sein wollte sozusagen.
Yes.
Genau, got boosted. So ins neue Jahr gestartet quasi.
Sehr, sehr gut.
Ja. Und du fährst jetzt bald in den Urlaub.
Mhm.
Wohin geht's denn?
Schön nach Sansibar.
Oh, richtig geil.
Klingt wie ein Traum, sieht wie ein Traum aus auf Fotos. Ich bin sehr gespannt.
Eine Freundin von mir war vor ein paar Jahren auch auf Sansibar und sie träumt bis heute, also schwärmt sie davon. So ist,
ich kann es mir noch nicht vorstellen. Das ist,
ich kann sie auch mal nach Tipps fragen, wenn du willst.
Oh ja, gern. Sehr gerne. Ja, sehr, sehr schön. Fotos schon bekommen, wo Kühe am Strand stehen. Ich bin gespannt, ob
geil, Traum, lass da hinziehen.
Ist geil. Schweine im Karibischen Meer und Kühe am Strand in Sansibar.
Ja, von diesen Schweinen habe ich auch von meiner Freundin da eine krasse Story gehört. Sie meinte, es war zwar super cool, irgendwie mit diesen Schweinen da rumzurennen, aber da sind so krank viele Mücken und Fliegen. Sie meinte, sie hat es nicht ausgehalten. Ihr Mann hat gleich gesagt, verpiss dich mit den Schweinen, ich hau ab, bleib hier mit deinen Schweinchen so, aber ich habe keine Lust darauf. Also ich bin gespannt, was du von den Schweinchen berichtest. Die sind leider dann auch, da war ja dieser Tornado vor einer Weile, da sind die Schweinchen dann...
Also die Schweinchen sind aber nicht auf Sansibar, ne?
Nee, aber auf Hawaii, ne?
Die sind, ich weiß nicht, die sind irgendwo in der Karibik.
Ja, aber da war sie auf jeden Fall auch und die Schweine sind dann aber weggeflogen leider. War ein Tornado, die sind einfach Ja doch, die sind dann weg gewesen, die Schweine. Ich weiß nicht, ob sie wieder da sind, ob es jetzt neue Schweine gibt, wie sich das dann... aber die Schweine waren dann auf jeden Fall weg. Whatever. Egal. Anderes Thema.
Ey, okay, okay.
Aber eskaliert hier schon wieder komplett.
Aber ey, ganz ehrlich, es passt eigentlich ganz gut zu unserem heutigen Thema, diese Story.
Worum geht's denn?
Das hat nämlich gar keinen Sinn mehr.
Ja, worum geht's denn heute?
Und zwar, genau, wir bereiten ja jeweils so abwechselnd unsere Themen vor. Ne? Und heute bin ich dran und mein Thema, also Oberthema ist Surrealismus.
Oh cool, ich sehe schon. Also wenn ihr wüsstet, wie das hier gerade aussieht. Jana hat sich letztes Mal beschwert, dass ich mit meiner PowerPoint-Präsentation auf meinem Laptop gekommen bin. Jana sitzt hier mit 5 Papierzetteln. Es sieht aus wie Referat im Kunstunterricht. Ja, also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf dein Thema. Leg los.
Ja, ich habe mich sehr gut vorbereitet. Tatsächlich habe ich ein bisschen reingesteigert auch gestern Abend, als ich das vorbereitet habe. Es ist auf jeden Fall, ich bin begeistert. Also es ist auch eben mein Lieblingsthema. Und wie komme ich drauf? Und zwar war ich vor ein paar Wochen bei einer Ausstellung hier in Berlin von H.R. Giger im Schinkel-Pavillon.
Who dis? Ich kenne ihn nämlich tatsächlich gar nicht. Ich habe noch nie von ihm gehört. Ich habe das erste Mal von ihm gehört, als du mir davon erzählt hast. Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Wirklich gar nicht?
Ja, ich weiß gar nichts, ne?
Krass.
Ist eigentlich auch voll cool, weil jetzt kannst du mir quasi alles erzählen, was du weißt. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das bestimmt auch richtig interessant, weil ich wette mit dir, viele kennen den wahrscheinlich gar nicht. Ich glaube, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, dann weiß man das auch nicht.
Voll. Also es ist auf jeden Fall auch sehr Geschmackssache, glaube ich, ob man seine Kunst und ihn und was damit zu tun hat, gut findet oder nicht. Ich habe ja auch, wir haben ja mit Jessie auch am Anfang drüber geredet, ne, von der Ausstellung. Sie meinte ja auch, dass sie da war. Danke und schaut auch nochmal an Jessie fürs Produzieren unserer ersten Folge. Und sie meinte ja auch, das ist gar nicht ihr Ding. Ne? Sie ist ja auch sehr kunstinteressiert, aber sie meinte so, das ist überhaupt nicht ihr Thema. Sie fühlt das gar nicht.
Ja, so ist es halt mit Kunst, ne?
Ja, so eben. Aber ich war, für mich ist es voll unverständlich, weil ich halt so absolut geflasht und Riesenfan davon bin. Genau, deswegen.
Genau, deswegen erzähl mal, wer das ist und was das vielleicht auch mit Surrealismus zu tun hat. Und genau.
Genau, also fangen wir mal an. Also H.R. Giger ist ein Schweizer Bildhauer und Künstler und Surrealist eben. Und um ein bisschen das besser zu verstehen, seine Kunst oder was so Realismus ist und warum, was es bedeutet, würde ich von ganz vorne anfangen, und zwar mit dem Begriff Surrealismus.
Ja, cool.
Woher er entstanden ist, was es ist. Dann versteht man das auch auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und zwar ist, also Surrealismus ist eine Kunstbewegung, ein Kunststil, der nach dem Ersten Weltkrieg in Europa entstanden ist. Und jetzt Quizfrage an dich, Janina. Wann war der Erste Weltkrieg zu Ende?
Schule, wenn wir schon bei Referat sind. Oh, das ist richtig peinlich. Bitte mach sowas nicht mit mir. Ich blamier mich voll. Wirklich,
das sind diese Fragen, die man auf der Straße Leuten stellt und die so, weiß nicht so.
Ich weiß es wirklich. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Wirklich, ich blamier mich nur. Wann war der Erste Weltkrieg zu Ende?
Ende vom Ersten Weltkrieg war 1918. Ich musste das auch nachgucken.
1-0 für dich.
So, Leute, wir merken uns das jetzt alle, ne? Back to school. Genau, nach dem Ersten Weltkrieg ist diese Kunstrichtung entstanden. Und wie das so ist nach so traumatischen Zeitperioden, entstehen daraus meistens aber auch sehr viele neue Dinge. Und die Künstler, die da rausgekommen sind, die den Krieg halt mitbekommen haben, auch teilweise, oder die kurz danach angefangen haben zu schaffen, wurden davon sehr beeinflusst und haben in ihrer Kunst die Traumata und die Bilder von diesem Krieg verarbeitet, aber in einer Art und Weise, wie man das nicht erwarten würde, also keine so schlimmen Bilder, sondern sie wollten genau das Gegenteil davon machen und erstellen und haben quasi gesagt, lass uns diese Schwere aus diesem Thema nehmen und es umkehren in etwas Leichtes, etwas so Sinnloses dann wieder fast schon.
Okay.
Also einfach so das Gegenteil, so einfach Quatsch machen, Unsinn machen, einfach
also
ausprobieren.
Also eine gewisse Leichtigkeit in eine Zeit bringen, wo es eigentlich gar nichts zu lachen gab, ne? Also
Genau. Und das war so der Sinn dahinter. Also einfach, lass uns einfach irgendwas machen, irgendwas, was leicht ist, was keinen Sinn macht, wo man nicht drüber nachdenken muss.
Ja, vor allem
so.
Ich glaube, wenn man aus so einer Zeit wie dem Ersten Weltkrieg kommt, dass der größte Wunsch wahrscheinlich auch einfach Freiheit ist, ne? Sich nicht sagen zu lassen, was man zu tun hat. Witzigerweise haben wir in der letzten Folge über Bauhaus geredet, was ja 1920 losging, was ja denselben Ansatz hatte, obwohl es nichts mit Surrealismus zu tun hat in dem Sinne, aber das ist ja ein ähnlicher Ansatz gewesen. Trotz alledem sind das natürlich Menschen, die im Krieg groß geworden sind, die ein totalitäres System gewohnt sind und vielleicht dann auch irgendwie ja einfach eine Ausdrucksform sich gesucht haben, ne? Um was Neues zu erschaffen und jemand Neues zu werden vielleicht auch.
Genau, um sich neu zu entdecken, um seine Kunst neu zu entdecken, einen Neuanfang zu starten. Ne?
Voll gut.
Macht Sinn. Und also das Ziel war auch, so weit wie möglich von der Realität eben sich zu entfernen, weil das eben alles so schlimm war. Und zum Beispiel Dadaismus, wir wollten ja auch mal darüber reden, das ist ja, gehört auch dazu, das ist auch in der Zeit entstanden. Und was ist Dadaismus, um das jetzt mal ganz kurz nur anzuschneiden, das ist ja einfach sinnlose Sachen machen.
Ja, ich konnte es nie. Ich hatte in der Schule damals, Shoutout auch an die Kurt-Schwitters-Schule in Prenzlauer Berg, so eine kunstorientierte Gesamtschule, auf die ich gegangen bin. Und wir hatten in einem Jahr hatten wir Dadaismus im Kunstunterricht. Und ich konnte selbst danach nicht zusammenfassen, was genau Dadaismus ist, weil es einfach irgendwie gaga ist und es hat gar keinen, also auch wenn man Kurt-Schwitters, ne, als der ist ja so ein großer Verfechter des Dadaismus gewesen, was der für Sachen, der hat einfach nur irgendwelche Buchstaben aufgeschrieben und es war so bla 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 und es ist aber Kunst und ich fand es total cool irgendwie zu sehen, dass du eigentlich egal was machen kannst und so ist es ja heute auch immer noch und solange es für dich selber Kunst ist, ist eigentlich egal, was du machst, ob du jetzt Farbbomben aus deinem Genital auf eine Leinwand droppst oder was auch immer tust, Kunst ist Kunst und kann frei sein, so, ne?
Genau.
Aber zurück zum Surrealismus.
Genau, darum ging es eben ganz viel, um so ein intuitives, impulsives Arbeiten. Wie du sagst, einfach irgendwas schreiben, was keinen Sinn macht, einfach irgendwelche Striche malen und daraus etwas Neues entstehen lassen.
Voll gut.
So kann man sich das vorstellen. Und also es erinnert mich auch so an heutige Tattoo-Richtung, in der ich mich auch unter anderem auch dazu zählen würde, dieses Ignorance-Style, wie man das sagt, Anti-Style-Griff, was Graffiti angeht. So, das fand ich interessant in Bezug, weil ich mir das eben so vorgestellt habe und das hat halt totale Parallelen. Finde ich sehr spannend. Eine wichtige Person, die die Künstler auch in der Zeit beeinflusst hat, war Sigmund Freud. Der kam nämlich da auch in der Zeit auf. Sigmund Freud, um das kurz zu erwähnen, war ein Arzt und Psychologe, dürfte eigentlich den meisten ein Begriff sein.
Crazy Dude auf jeden Fall. Gibt es auch eine Serie bei Netflix, die das, glaube ich, ganz gut, ich glaube Netflix oder Amazon Prime, ich guck mal nach, pack's in die Shownotes, falls ich's finde. Heißt, glaube ich, auch einfach nur Freud.
Ach.
Ist sehr crazy, also zeigt halt so seinen Werdegang und auch irgendwie wie, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist auch ein bisschen brutal und so, also nicht unbedingt was für die zart beseitetesten Menschen, aber sehr interessant.
Ja, der war sehr, sehr, sehr krasser Typ auf jeden Fall. Hat der steile Theorien aufgestellt.
Und ein bisschen Opiate-Probleme auf jeden Fall.
Unter anderem.
Aber ein etwas seltsames auch,
Frauenbild auch.
Ja, ein bisschen.
Naja, egal. Weiter im Text. Also er ist bekannt geworden, aber hauptsächlich für sein Konzept vom Unterbewusstsein. Also man kann sich das vorstellen, um das dieses Bild von einem Eisberg, von der Eisbergspitze.
Mhm.
Und was unter Wasser ist, dann ein ganz großer Teil von dem Eisberg, der größere quasi, wo 6-mal so viel. Und das ist quasi das Unterbewusstsein, das Menschliche, hat er halt behauptet. Dass diese kleine Spitze vom Eisberg ist nur das, was wir bewusst denken und fühlen. Und alles Weitere liegt halt unter dem Wasser.
Klingt voll logisch, ehrlich gesagt.
Voll.
Finde, gehe ich voll mit.
Genau. Und das war halt eben sein Hauptthema, die Erforschung dieses Unterbewussten. Und unter anderem waren das auch eben so Traumdeutungen und die Traumwelten, weil das quasi in seinen Augen der Ausdruck des Unterbewussten war oder ist. Und das war für die Surrealisten halt sehr interessant. Und die haben sich halt eben sehr viel davon beeinflussen lassen und haben sehr viel damit gearbeitet. Und haben diesen Fokus halt ganz viel darauf gelegt. Und zum Beispiel, dass einer der bekanntesten Surrealisten ist vermutlich Salvador Dali.
Okay.
Und das ist halt auch von mir einfach einer meiner Lieblingskünstler, seit ich denken kann. So schon immer, also ich gar nicht wusste, was er da macht. Ich weiß, dass ich als ich noch ganz klein war und mich angefangen habe mit Kunst irgendwie nur so zu beschäftigen, dass ich immer sehr fasziniert war von den ganzen Werken, hatte so einen Kalender dann von ihm auch in meinem Kinderzimmer hängen und so. Ohne zu wissen, was es eigentlich überhaupt bedeutet. Es war einfach super krass. Und man sieht ja auch in den Bildern eben, der hat ja auch so, also das bekannteste Bild von ihm wahrscheinlich ist diese schmelzenden Uhren.
Mhm.
Beständigkeit der Zeit heißt das. Und die kennt man ja, wo so ein zerfletschtes Gesicht oder so mit ganz vielen Ameisen drauf ist und alles zerfließt und es sieht halt aus wie ein Traum, wie Traumwelten oder Elefanten mit überlangen Beinen und man weiß eben nicht genau, was sind das, woher kommt das alles. Das wurde auf jeden Fall genau sehr von Sigmund Freud beeinflusst.
Jetzt habe ich aber eine ganz kurze Frage, weil ich musste gerade bei diesem Gemälde von Dali, das kennen wahrscheinlich wirklich fast alle, ich bin ein riesiger Hieronymus Bosch-Fan und das, was er gemalt hat zum Beispiel, aber wir reden da ja von 1500 irgendwas, ne? Also seine Sachen haben ja immer einen sehr biblischen Bezug, aber die sind ja crazy, crazy, crazy as hell. So, wenn du dir das anguckst, was er da gemalt hat, irgendwelche kleinen Fabelwesen, irgendwelche Katzen mit ganz langen Schwänzen und Schuhen und irgendwelche, wo man sich fragt, so, wie kommt dieser Mensch darauf, keine Ahnung, Tauben mit Rollschuhen in ein Flugzeug zu setzen. Also der malt ja wirklich so Sachen, die aussehen wie so kleine Raumschiffe und was
weiß ich.
Woher, und das 1500 irgendwas, ne? Wo man sich dann fragt, wie kommen diese Menschen darauf oder ist es vielleicht auch eine besondere Gabe oder irgendwas, was da so ganz tief vergraben ist, dass deine Fantasie sich so eine Sachen einfallen lassen kann, die ja gar nicht so weit weg sind von der Realität auch manchmal. Ne? Also klar, dass jetzt Katzen keine Rollschuhe anhaben und in Raumschiffen rumfliegen, ist klar, aber 1540 oder so wusste man bestimmt auch noch nicht, dass es vielleicht mal Flugzeuge gibt oder irgendwelche Kapseln, die im Weltall rumfliegen. So, das war ja den Menschen damals gar nicht greifbar. Also
ja, das Ziel war halt eben so, abwegige Sachen wie möglich zu malen und zu gestalten.
Mhm.
Also das, was man sich vorstellt, also das absurdesten Sachen zu kombinieren. Es gibt von Dalí zum Beispiel auch eine Skulptur. Das ist halt ein Telefon, mit so dieser Wellscheibe, so ein altes Telefon eben. Und statt dem wie heißt dieses Henkel oben?
Der Hörer meinst du?
Der Hörer, genau, Henkel. Und der Henkel, nee, der Hörer ist quasi so ein Hummer.
Ne? Also okay,
so,
nice.
Das ist so eine seiner bekanntesten Skulpturen. Also es macht, ja, also nice. Ist so, hä? Aber es macht gar keinen Sinn. Aber es ist halt eben das Ding so, dein Gehirn eben dazu zu bringen, so absurde Dinge zu kombinieren, zu machen, zu malen, und das ist halt schwierig. Das ist halt, wenn man denkt so, was Anti-Style oder so die simplen Sachen so, ey, das so, weißt du, wo die Leute meistens sagen so, hey, das könnte ich auch so.
Ja,
oder,
hey, voll, ne?
Oder weißt du, so Kind, hey, das sieht aus wie eine Kinderzeichnung, als ob das könnte ich auch so malen. Aber mach doch erstmal so. Weil das ist super schwer. Je älter man wird, ist es umso schwieriger, eben loszulassen von diesen Regeln in deinem Kopf, wie was aussehen muss, was richtig und was falsch ist und so. Und das ist eben das Geile und das Schöne und das für mich halt voll das Faszinierende, weil es sehr schwierig ist, viel schwieriger als man denkt. So.
Ja, voll, weil man neigt ja auch dazu, je älter man wird, alles durchzukonstruieren. Ne? Also mir fällt das gerade extrem auf. Gerade sind doch diese Leinwände total angesagt mit so Strukturpaste und so, ne? Jeder macht das jetzt gerade auf Instagram irgendwie. Klar, dann gibt's so ein paar Ladies und vielleicht auch Boys. So, ich habe mehr Frauen auf dem Schirm, die das machen, die jetzt riesengroß im Game sind damit. So, ich gönne denen das auch und so. Jetzt ist mein ganzes Pinterest voll mit diesen Anleitungen. Dann musst du dir erstmal 200 Werkzeuge kaufen und 300 verschiedene Pasten, 6 verschiedene Ferro and Ball Grundfarben, damit du überhaupt irgendwie, ne, anstatt dass du einfach hingehst und ein bisschen Erde mit Wasser mischt und es einfach auf ein Blatt Papier klatscht und sagst, hier ist mein, ne, also wir je älter man wird, desto mehr strukturiert man seine Kunst halt auch durch, glaube ich, wenn man das machen will, um es zu machen, sage ich jetzt mal, und nicht das quasi so in seinem Grundding schon drin hat, so. Das macht es natürlich auch schwer, irgendwie Kunst zu machen, ne, wenn man nicht frei ist. Oder ich merke das beim Collagieren zum Beispiel, wenn ich zu viel über eine Collage nachdenke, dann wird es nichts. So, ich muss das machen und das hittet mich dann einfach und dann lege ich das zusammen und sage, okay, ist fertig. So. Und wenn ich versuche, irgendwas zu konstruieren in meinem Kopf und nach irgendeinem Muster zu arbeiten und so, dann funktioniert es nie. Dann bin ich am Ende immer unzufrieden damit.
Genau, dieses ganze zu viel überdenken und durchzudenken und alles. Und das hat mich sehr lange sehr gehindert daran, Sachen zu machen. Und ich bin eben jeden Tag, jedes Mal bei jeder Arbeit bin ich dabei, so dieses Denken auszuschalten, weil dann entstehen, also bei mir persönlich, die besten Sachen. So, ich arbeite ja auch sehr viel so aus dem Handgelenk raus, sage ich mal.
Ja, voll, ne? Bei dir ist viel Freestyle, war also gerade Leinwände und so, du machst einfach, ne?
Genau.
Ich hatte mal eine Zeit lang so eine Art Mentorin, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ich war in so einem, das war eigentlich vom Jobcenter damals, so ein Projekt, wo es um Mappenvorbereitungskurse für die Uni ging. Und es war bei Ex-Roter Print in Wedding. Und ich hatte dort eine Frau, die mich bis heute mental bei sehr vielen Sachen begleitet. Shoutout an Anna auf jeden Fall. Und Anna war mal im Prüfungsausschuss von der UdK und so, und Anna hat halt dieses Projekt geleitet, und Anna kam irgendwann zu mir und meinte, wir hatten so riesige Arbeitstische, also jeder hatte so seinen Bereich, und wir sind jeden Tag dahin gegangen, haben quasi Kunst gemacht, wir haben von Kohlezeichnung über Fotografie, über Collagieren und so, da habe ich auch angefangen mit den Collagen, weil ich gemerkt habe, dass ich das gut kann, besser als Zeichnen zum Beispiel, weil ich bin nicht gut im Zeichnen, Linolschnitt haben wir gemacht, alles mögliche, und irgendwann kam Anna zu mir an und setzte sich so auf meinen Tisch und meinte so, weißt du, was gar nicht klar geht? Und dann war ich so, was denn, Anna? Und sie so, dass du hier so Sachen wegschmeißt und so, ne? Also, weil ich habe immer meine Zeichnungen weggeworfen, weil ich nicht zufrieden damit war. Und dann meinte sie, weißt du, du musst verstehen, wenn du Kunst machst, geht's nicht um das fertige Endprodukt, sondern es geht um den Weg dahin. Und so viele Sachen, die in irgendwelchen Museen hängen, sind nur irgendwelche Scribbles, irgendwelche Sketches gewesen, selbst von Picasso oder sonst wem. Und das hängt da und ist heute das Ding. Und dieser Satz ist mir immer hängen geblieben, und seitdem denke ich mir immer, ey, jedes Foto, was ich mache, jede Collage, die ich anfange, jedes Gedicht, was ich, oder jeden Satz, den ich mir runterschreibe als Note in meinem Handy, ist ein Schritt auf dem Weg zu irgendetwas, so. Und das Endprodukt ist mir manchmal vielleicht noch gar nicht klar. Man sollte aber auch gar nicht so weit denken, weil man verwirft so viel in der Zwischenzeit, so. Und ich glaube, vielleicht ist das aber auch was so Surrealisten einfach irgendwie, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was die vielleicht auch richtig gemacht haben, nämlich einfach nicht über irgendwelche Produkte nachzudenken oder um Perfektion, sondern genau das Gegenteil zu machen und zu sagen, wir gehen über jede Regel hinweg und wir toben uns aus, egal ob es Sinn macht oder nicht, ob es irgendwie ein Produkt ist oder nicht, ob es irgendjemand sehen will oder nicht.
Genau, absolut. Du sagst es, der Weg ist das Ziel, könnte man da so kitschig dazu sagen.
Das ist auch eine gute Überleitung auf eine unserer nächsten Folgen, nämlich produzieren wir nur noch für Instagram, wollten wir ja auch mal drüber sprechen.
Oh ja.
Ne? Das ist man kann das alles super gut verbinden, weil das immer irgendwo herkommt. Aber auf jeden Fall zurück zu den Surrealisten, weil ich weiß immer noch nicht, wer Giga ist.
Genau, da kommen wir noch dazu. Genau.
Ich muss die ganze Zeit an diesen Spielesender denken. Giga, kennst du das noch?
Nee.
Aus den 90ern? Es gab so einen Spielesender, wo die immer so Computerspiele getestet haben. Giga. Irgendwas. Giga.net oder so? I don't know. Egal. Vergiss es.
Also, genau. Wir waren bei Salvador Dalí stehen geblieben.
Genau.
Einer meiner absoluten Lieblingskünstler. Und in dem Falle, als ich gestern recherchiert habe, mir ist nämlich, also es gab eine Dauerausstellung von Salvador Dalí in Berlin.
Am Potsdamer Platz, ne?
Genau. Die gab es. Und seit ich denken kann, wollte ich zu dieser Dauerausstellung.
Du bist nicht dahin gegangen?
Pass auf. Weil ich dachte so, ich will unbedingt dahin. Ich will, da sind irgendwie 250 Originalwerke von ihm und so. Und ich war so, Alter, ich muss dahin. Und ich dachte so, das dachte ich mir so, jahrelang dachte ich mir das. Und gestern, guck, die ist weg. Und sie wurde einfach nach 13 Jahren jetzt geschlossen.
Was? Ich dachte immer, das wäre so eine Touri-Falle.
Am 19. Dezember 2021 wurde diese Ausstellung nach 13 Jahren geschlossen und ich war nicht dort.
Tja, Jana.
Ich einfach jahrelang dachte, das ist doch eine Dauerausstellung.
Aber ist sie woanders hingezogen oder sind die Kunstwerke jetzt wieder verteilt an die Besitzer? Oder?
Die planen wohl irgendwie mit einem neuen Konzept irgendwo aufzumachen, man weiß es aber okay, nicht.
Dann fahren wir dahin.
Ja.
Egal wo es ist, wir fahren dahin.
Oh Mann.
Und wenn es, egal, wir fahren dahin.
Krise, ja. Genau, so,
Klassiker. Ja, ich gehe zu der Ausstellung. Oh, jetzt ist vorbei. Ups.
Die war ja auch nur 13 Jahre da. Schade, naja. Okay. Gut, ich wollte noch, ich wollte noch ein paar sagen, wer noch so Vertreter von Surrealismus sind, so ganz bekannte. Frida Kahlo war übrigens auch eine Surrealistin.
Ach, echt, ja?
Ja. Hätte ich irgendwie im ersten Moment auch nicht dazu gezählt, aber ist ja also doch tatsächlich, wenn man an ihre Bilder denkt, sieht ihr ganz viele, also so ein, wenn euch Frida Kahlo nicht sagt, was ich auch bezweifle, aber also wenn, dann bitte erkundigt euch, guckt euch ihre Bilder an.
Alle Wikipedia-Einträge, ja, in die Shownotes diesmal von allen.
Also ganz tollen Film auch.
Echt, ja?
Frida Kahlo.
Wie heißt der?
Carlo.
Okay.
Oder Frida.
Who knows?
Also nur Frida oder, ich glaube nur Frida.
Okay.
Der ist ganz toll. Sie hat ein ganz krasses Leben, ein sehr bewegtes Leben, voller Krankheit und Kunst und wunderschön und traurig gleichzeitig. Und sie hat sehr viele Selbstporträts gemalt, wo sie sich selber mit gebrochenem Rückgrat und als Reh gemalt hat, wo Pfeile drin sind, weil sie hatte ganz krasse Rückenprobleme.
Sad girl.
Und also Probleme ist halt leicht untertrieben. Okay. Aber genau. Merit Oppenheim ist auch eine weibliche Vertreterin von den Surrealisten. Sie hat, vielleicht kennt man das auch zu dem Thema Skulpturen.
Sie war, glaube ich, auch am Bauhaus.
Oppenheim ist auch auf jeden Fall ein sehr ganz bekannter Name. Sie hing auch so mit Picasso ab. So. Just saying.
Why not? Aber das ist ja, da haben wir ja schon festgestellt, auch letztes Mal so mit Kandinsky als Dozent am Bauhaus und so. Das ist halt einfach diese Zeit. Für uns sind das heute so riesige Namen, aber damals war das irgendwie, glaube ich, so eine komische Szene-Bubble, so wie heute irgendwelche Schauspieler und so, weißt
crazy.
Du, die hängen einfach miteinander und machen so Party und dann Paul Klee hängt irgendwie mit dem und Hannes Meyer kommt aus da von dort und so, jeder kennt, das ist aber so wie mit Marilyn Monroe und bla, so jede Szene hat auch so ihre Bubble und die Bubble damals war wirklich stark. Also da waren viele Leute, die unsere heutige Zeit so extrem geprägt haben. Ich weiß nicht, ob es jemals wieder so war wie damals. Aber klar, wenn die aus dem Krieg kamen, alles macht ja auch Sinn, weil aus jedem Tief entsteht ein unglaubliches Hoch und die Leute haben Kraft. Entweder fallen sie sehr tief und geben sich auf oder die Leute schöpfen unermesslich Kraft und fangen an aufzublühen. So ist es ja immer so. Deswegen, hopefully, nach Corona wird es hier auch passieren. Wir werden sehen.
Voll. Nee, ich hoffe auch. Genau, also das finde ich auch verrückt, was das für, ne, so wie du sagst, so riesengroße Namen. Und dann denkst du so, und ich lese so Marie Oppenheim und so, ja, als sie mit Picasso gechillt hat, hatte sie die Idee zu so dieser Feldtasse, das ist eben so eine Skulptur, die sie gemacht hat, so eine Tasse mit Untertasse und so einem Löffel. Und es ist halt alles bezogen mit Fell. Sieht super crazy aus. So. Und das ist ihr halt eingefallen, dass die so abgehangen haben. Und so viel zu diesen crazy Verbindungen, die man gar nicht erahnt, wie du sagst, so, weil ich habe dann auch ein bisschen den Zeitstrahl angeguckt, wann was war. Ich und Zahlen ist so eine Sache, deswegen kann ich mir das immer so schlecht vorstellen, ich muss das immer aufmalen. Und ganz crazy. Und dazu kommen wir gleich, weil nämlich, um auf Giga da gleich nochmal zu kommen, so, das ist erstmal zu dem Thema Surrealismus, was ist das, warum ist es entstanden und wer war dabei. Und wie hängt da Giga jetzt zusammen, ist jetzt die Frage, genau. Ich war bei dieser Ausstellung, es war übrigens eine Doppelausstellung, nicht nur von ihm, sondern von Mira Lee. Auch das ist eine junge koreanische Künstlerin, südkoreanische Künstlerin, ist 32 und genau, die haben zusammen ausgestellt, also das darf man nicht vergessen.
Aber lebt Giga noch? Also ist er,
nein, er ist verstorben.
Okay.
Und zwar 2004.
Okay, also aber er war jetzt quasi am Start. Er ist jetzt, also nicht jetzt irgendwie von 1900 irgendwas, sondern er war jetzt noch, also ne, jetzt ist er anscheinend ja nicht mehr da, aber ist jetzt noch nicht so lange her.
Ja, pass auf. Und zwar nämlich, habe ich mir noch einen kleinen Zeitstrahl aufgemalt. Mhm, also, jetzt mal ganz kurz, genau. Also wer ist Giga überhaupt? Also er wird der Prophet der Biomechanik genannt, aha, quasi. Er ist bekannt für seine Tuschezeichnungen und Airbrush-Zeichnungen. Und zwar verbindet er menschliche Welten mit Robotern und technischen Elementen.
Okay, also sozusagen, so ein bisschen Future-mäßig?
Genau, so Sci-Fi-Future-mäßig. Okay. Und also wenn du dir das anguckst, wie gesagt, so diese Airbrush-Zeichnungen, so riesengroße Leinwände, sind halt, das ist ganz, ganz krass, ganz faszinierend. Aber berühmt geworden ist er durch seine Kreatur oder durch das Monster, die Kreatur, die er für Alien, den Film, geschaffen hat.
Okay.
Sagt dir das was,
der Film? Ja, klar, den Film kennt, glaube ich, jeder, oder?
Genau. Also das ist nicht nur ein Film, das ist so eine Filmreihe, eine sechsteilige von Ridley Scott von 1979. Also kam der erste Film und dann kamen eben sechs andere. Aber da gibt es diese Alien-monsterartige Kreatur, schleimige Kreatur, die eben so Eier in sich trägt und Menschen zerstört. Und das ist einfach ganz crazy.
Aber auch krass, wenn man überlegt, 1979, ne? Ja. Das war ja damals, glaube ich, auch so ein Riesenskandal. Und auch technisch, glaube ich, sehr hoch entwickelt, ne? Also filmmäßig, oder? War das nicht so?
Auf jeden Fall. Auf
bin nicht so der Alien-Fan-Film, aber hier sitzt ja mir ein Profi gegenüber.
Genau. Nee, es war auf einem sehr hohen Niveau, auf jeden Fall. Und ich will noch mal ganz kurz was sagen zu der Künstlerin, zu Mireille. Wie gesagt, weil ich sehr beeindruckt war von ihren Arbeiten bei der Ausstellung auch. Also wie gesagt, von Giga waren diese Gemälde und diese Skulpturen, Alien-Skulpturen. Und sie hat... hast du gesehen, ich habe das auch bei Instagram gepostet. Ich glaube, ich werde im Anschluss oder an diese Folge auch Bilder, die ich gemacht habe bei der Ausstellung, mhm, und Videos bei Instagram mit euch teilen.
Voll gerne,
weil die Ausstellung jetzt leider schon vorbei ist. Und sie hat so mechanische so Skulpturen, schleimende, tropfende Schläuche, die sich bewegen und ineinander gehen, so Vorhänge aus Metall und Ketten, die so wo so Schleim runterläuft.
Da waren auch so möbelmäßige Sachen, oder?
Die,
so
ein bisschen, die waren von Giga, genau.
Ah, ja, okay. Mhm.
So abgefahrene, diese Stühle, so schwarze Stühle mit so schwarzen Schädeln und Knochenelementen und sowas.
Kommt sehr einladend. Ganz
oft vor. Ich liebe es. Ich würde sofort in meine Wohnung stellen oder in mein Haus.
Ja, und ich würde auf jeden Fall niemals zusammen wohnen. Nee, voll gut, aber so sind Geschmäcker ja auch einfach verschiedene. Ich glaube, mir wäre das viel zu gruselig. Ich würde nach Hause kommen und mich vor meinem eigenen Stuhl erschrecken.
Ich find's nice, ne? Ich find's der alte Gruft hier. Auf jeden Fall, my passion. Genau, pass auf. Und wie kam, jetzt kommt nämlich das, ich fand's so geil, wie kam Giga dazu, eben diese Kreaturen für Ridley Scott zu machen? Oder wie kam überhaupt diese Verbindung?
Bad Trip. Nein, Spaß.
Bad Trip. Nein, und zwar war... Als ich mir die Bilder von Giga angeguckt habe, das sind nämlich so, ich habe langbeinige, dünne, alienförmige Menschenkreaturen zu sehen. Und ich stand davor und ich dachte mir, woran erinnert mich das? Das kommt mir so bekannt vor. Und das ist mir aufgefallen, das sieht aus wie von Dalí. Also so eindeutig von Dalí inspiriert. Und ich dachte, das ist crazy irgendwie. Aber ist das ein Zufall und so? Und natürlich ist es kein Zufall, sondern Giga war... Sie kannten sich.
Ach, die kannten sich?
Die kannten sich.
Wer ist denn jetzt aber dieser Giga? Wo kommt der her?
Aus der Schweiz.
Ja, aber was ist der für ein Typ gewesen? Also was weiß man so über den? Wie ist der aufgewachsen? Weil der war ja bestimmt auch mal ein Kind. Und wie ist der, also hast du so ein bisschen Background-Wissen über ihn so? Wer so als Typ war?
Also er hatte eine sehr, sehr darke Persönlichkeit. Er war so ein bisschen der Grufti, verschlossene Typ. Er hat irgendwie so satanistische Rituale reproduziert und war halt beeindruckt und beeinflusst von dieser Dark Side of Life. Finde ich natürlich sehr toll.
Spannend auf jeden
Fall.
Ja,
hatte psychische Probleme, Depressionen, alles Mögliche. Er hatte ein ganz krasses Leben. Hatte eine Freundin, die sich mit 27 selbst umgebracht hat.
Oh nein.
Und also wirklich ein sehr bewegtes Leben gehabt, woher eben auch diese ganzen Bilder, also hat ganz viele Tuschezeichnungen gemacht, die ganz dark sind, die wo auch sehr sexuell sind, also wo fast orgienartige, alienartige Dinge abgehen. Das ist ganz krass.
Ich fände das immer interessant zu wissen, ob so jemand zum Beispiel behütet aufgewachsen ist oder wie so die Lebensumstände sind, die dazu geführt haben, so zu sein. Also wenn du gerade so von ihm erzählst, denke ich an so einen satanistischen Donnie Darko-Verschnitt, weißt du, der irgendwie so seine Sachen da drin verarbeitet. Ich frage mich dann immer, wie sind die Leute so aufgewachsen? Weil ich meine, wenn man jetzt hört, so ach Schweiz und so, ist ja eigentlich voll schön da, du hast ein bisschen Natur und so. Naja klar, aber es ist eigentlich eher ein schönerer Ort, sage ich jetzt mal, auf der Welt. Ne? Es gibt schlimmere Orte, um aufzuwachsen, als irgendwie in der Schweiz. So.
Auf jeden Fall.
Ich frage mich dann immer, wie sind die Leute, also an welchem Punkt in ihrem Leben sind die so verrückt geworden? Was ja gut ist in dem Fall, weil er mit seiner Kunst ja so viel Cooles auch geschaffen hat und auch weit gekommen ist und auch sehr erfolgreich damit ist. Trotzdem frage ich mich immer, woher kommt so diese Portion Verrücktheit, die einem dann natürlich dann auch trotzdem ja wieder zu was Gutem verhilft. So, ne?
Auf jeden Fall. Also ich wollte damit sagen, ich finde Schweiz, glaube ich, auch wunderschön. Apropos, ich will auf jeden Fall dieses Jahr in die Schweiz auch zum Tätowieren. Ich will da seit Ewigkeiten schon hin und das ist übrigens das Giga-Museum. Also, aber ich möchte ganz kurz, weil jetzt komme ich noch dazu, ich möchte noch zu Ende erzählen, weil ich meinte, ich war ja an dem Punkt, dass Giga und Sarah Dalim sich kannten und weil eigentlich, es kam so dazu, dass Dalí angefragt wurde für die Kulissengestaltung von einem Science-Fiction-Film und er hat dann dem Direktor das Portfolio von Giga gegeben. Also er hat quasi diesen Auftrag weitergeleitet.
Ach krass. Das ist wie alt war Dalí damals?
Also Dalí war 70.
Ja, okay.
Jahre alt, also ja, ist schon älter. Und Giga war zu dem Zeitpunkt 45, 50, so Mitte 40.
Auch schon, okay, krass.
Auch schon, genau. Ganz krass, dass sich das so überschneidet.
Ja, krass, weil ja man, also ich habe nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt, wie alt Dalí ist auch. Wann ist, also so, ich bin da gar nicht so drin im Thema. Krass interessant. Okay, also hat er den Job quasi weitergegeben an jemand Jüngeren?
Genau, also es ging so um zwei Ecken. Er hat erst den Job, das Portfolio eben an diesen einen Regisseur gegeben, der dann Dune gedreht hat. Das ist auch so ein ganz bekannter Film. Der hat es dann nochmal an jemanden weitergegeben und der gab es dann an Ridley Scott, der eben dann diese so ein Sammelband eben von Giga bekommen hat, wo eben diese alienartigen Wesen schon aufgezeichnet, skizziert waren.
Krass.
Und die fand er halt so toll, dass er die halt dann eben für den Film, für die Verfilmung Alien genommen hat.
Also hat gepasst wie die Faust aufs Auge.
Hat gepasst, genau.
Voll gut.
Und es ist halt so durch die Decke gegangen, dass Giga und sein Science-Fiction-Team, also wie gesagt, das sind ja auch ganz viele Special Effects in dem Film auch und so, dass die halt einen Oscar am Ende dafür bekommen haben. Und das war für Giga halt der große Durchbruch. So.
Auch spät dann aber, ne? Das ist, finde ich, so faszinierend, ne? Weil heutzutage, wenn man sich so im Internet umguckt, wie viele Künstler sind so jung, die sind Anfang 20 und sind so hyped. Ich glaube aber ehrlich gesagt, und so lebe ich auch ein bisschen, weil ich bin jetzt, ich werde jetzt 32, mein Hype ist bis jetzt ausgeblieben, aber ich lebe so ein bisschen so nach der alten Schule auch so, ne? Ich glaube, dass das später auch nochmal, keiner sagt dir, dass das mit 40, 50, 60 nicht immer noch ein krasses Ding werden kann. Und dann wirst du auch zur Legende, weißt du? Als wenn du irgendwie mit 20 deinen Run hast und mit 30 redet keiner mehr über dich.
Voll.
So, das ist so ein bisschen so dieser alte Weg, einfach irgendwie Kunst zu machen und sich auch rauszuhalten aus diesem Internet-Ding, glaube ich. Früher hatten die Leute das ja auch nicht, ne? Sieht man ja, Dalí gibt dann irgendwie ein Buch weiter über fünf Ecken.
Verrückt einfach,
schickt das per Kurier irgendwie durch die halbe Welt und was weiß ich. Was haben die Leute nur gemacht ohne Instagram?
Das ist wirklich crazy. Ich finde die Geschichte auch ganz, ganz krass.
Voll schön.
Voll schön, genau. Und ich glaube einfach, es gibt auch kein Alter für den Durchbruch, ne, sozusagen. Oder wann du das erreichst, was du möchtest oder dir wünscht oder so. Ich finde, sollte man sich nicht zu viel Druck machen. So.
Nein, manchmal passiert es ja auch nie und dann ist es auch in Ordnung.
Manchmal passiert es auch nie, genau. Vielleicht einfach hier, wie nennt man das, wenn man nach dem Tod berühmt wird?
Postmortem. Ja, aber ist ja auch so, ne?
Gibt's
also
auch.
Ich meine, guck
Gibt's
dir die ganzen Ami-Rapper an, ne? Alle sind auf einmal Fan dann, wenn die tot sind. Du kannst richtig beobachten, wie die Spotify-Zahlen nach oben gehen. Auf einmal waren alle Fan. So, aber das ist auch so ein Internetphänomen, weißt du? Wenn dann auf einmal jemand nicht mehr da ist, dann auf einmal wird seine Sachen gewertschätzt. So, dann wird erst gesehen, was derjenige getan hat für eine gewisse Industrie, für einen gewissen Lifestyle, whatever. So, das ist halt heute so und früher war es halt vielleicht manchmal auch so, ne? Aber ich glaube, es war schon noch mal ein bisschen anders. Aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, dass viele Künstler erst in ihren späten Lebensjahren wirklich erfolgreich geworden sind. Warum? wie soll es auch anders sein, ne? Damals war die Welt auch noch nicht so krass global wie jetzt und du hattest weniger Möglichkeiten, bis sich dein Name durch die ganze Welt irgendwie gesprochen hat, sind ja erstmal ein paar Jahre ins Land gegangen. Heutzutage kannst du alles googeln, kannst alles irgendwie ins Internet setzen und musst dann darauf hoffen, dass du zwischen keine Ahnung wie viel tausenden anderen irgendwie auffällst, ne? Ich glaube, damals bist du halt auf irgendwelche Partys vielleicht eingeladen worden und saß dann halt eben da mit den krassesten Leuten und entweder fanden die dich dann gut und interessant und dann hast du vielleicht irgendwie davon profitieren können oder halt auch nicht.
Ja, voll. Gibt's auch noch, ist auch noch heute, ne? Socializing ist ja, auf jeden Fall ein ganz großer Teil von davon. Sehr, sehr großer Teil.
Bin ganz schlecht darin übrigens.
Ach, hör auf.
Nee, bin wirklich super schlecht und sowas. Ich bin ganz schlecht, ja, ich bin ganz schlecht darin irgendwie.
Ich nicht, ich finde, du bist voll offener, ja, kommunikativer Mensch.
Ja, voll, aber ich bin schlecht, um so businessmäßig so Kontakte zu nutzen und so. Ich will mich immer nicht aufdrängen, ich will die Leute immer auch nicht irgendwie voll quatschen mit dem, was ich mache und so. Ich bin schon tausendmal auf Partys gegangen, wo ich dachte, boah, da sind voll gute Leute, die mir eigentlich echt viel bringen könnten, aber hab's gar nicht auf die Reihe gekriegt, dann da irgendwie. Ich stehe dann mit denen an der Bar und trink mir einen rein, anstatt denen irgendwie von meiner Kunst zu erzählen. So, also ja, ist nicht unbedingt mein. Aber vielleicht nehme ich mir das vor für 22, das ja, zu lernen so ein bisschen. Aber gerade ist ja sowieso auch nicht viel mit Socializen und so.
Also, nochmal kurz, um die Giga-Story abzuschließen. Und zwar hat er sich dann, genau, hat er dann seinen großen, also er hat auch für Debbie Harry übrigens Cover gemacht. Debbie Harry, glaube ich, Sängerin von Blondie.
Ah, mhm.
Sagt, und für den Sänger von Korn hat er diesen Mikroständer gemacht, das ist so eine Roboter-Alien-Frau als Mikroständer. Und die benutzt immer noch, sieht übelst geil aus. Ich bin, oh Gott, ich liebe es. Das ist einfach so 100% meine Ästhetik. I love it. Also Ende der 90er hat er sich dann ein mittelalterliches Schloss gekauft, in der Schweiz natürlich.
Okay.
Sure, why not?
Na klar.
Und da drin ist jetzt halt eben das Giga-Museum.
Ah.
Bis heute mit der ganz bekannten Giga-Bar, die so, da ist die Decke aus Knochen und so die ganzen Stühle sind aus Knochen. Alles ist so voll, das sieht so heftig aus. Wir packen euch Bilder rein, das sieht einfach krass aus und ich muss in diese Bar und einfach in dieses Museum und mir das angucken.
Also ich muss im Oktober tatsächlich nach Basel.
Yay.
Join me.
Auf jeden Fall.
Ich habe einen Job dort. Also ich habe quasi den Samstag habe ich einen Job, aber mein Plan war sowieso quasi vorher hinzufahren, weil ich würde gerne auch diese Foundation Bayerler, ich weiß immer nicht, wie man es ausspricht, alles so Bauhausmäßige und so. Da unten sind ja ganz, ganz viele Dinger, auch gerade in und um Basel rum und so. Let's make a trip.
Auf jeden Fall.
Why not? Schweiz ist bestimmt auch im Oktober super schön. So,
also, machen wir.
Dann gehen wir einmal in die Giga-Bar uns ein bisschen Alien-Blut rein.
Ein bisschen schön.
Ich hoffe, da gibt es auch so fancy Drinks dann und so.
Alles gibt es da.
Geil.
Es gibt bestimmt alles. Das ist einfach mein Traum.
Gibt es da so kleine Snacks, die aussehen wie kleine Knochen?
Das Museum ist übrigens, oder dieses Schloss ist in... So, und jetzt das Aussprechen. Grajas.
Ja, Grajas, oder?
Grajas in der Schweiz. So, Leute. Und das ist meine Geschichte.
Zu Herrn Giga. Wie ist sein Vorname überhaupt?
Ja, Hans Rudolf heißt der gute Mann.
Ah ja, okay, alles klar.
Hieß der gute Mann. R.I.P. an der Stelle.
Oh Mann, der Hans. Ja. Anderes Thema, Jana. Wie sieht's denn aus mit Tätowieren? Ich habe gehört, seit Anfang Januar ist jetzt Tätowieren eigentlich rein theoretisch verboten.
Genau, das könnte man so sagen. Und zwar... Genau, ich erzähl mal, woher das alles kommt, was auf jeden Fall großes Thema ist bei Tattoo-Fans und Tätowierern und Suppliern und allen, die was damit zu tun haben. Aber Folgendes ist passiert: Ab dem 5. Januar diesen Jahres tritt die sogenannte REACH-Verordnung in Kraft. Also REACH ist REACH. Und und die besagt halt, dass man bestimmte Wirkstoffe, also Pigmente und Inhaltsstoffe, die eben in Tattoo-Farben unter anderem drin sind, eben nicht mehr benutzen kann, die halt verboten werden. Und was auf Farben bezogen sind, das halt zwei Farbpigmente, die sogenannten Green 7 und Blue 15:3 heißen die beiden.
Wow.
Ja, also warum, ich weiß nicht genau, 15 zu 3 und 7, aber das sind halt eben die,
die Hauptbestandteile von diesen, also weiß man ja auch immer, ne? Und schwarz ist immer viel blau oder grün, je nachdem.
Genau, genau.
Deswegen auch die ganzen verblassten Augenbrauen, die dann 90er-Jahre-Augenbrauen, die dann irgendwann nur noch grün schimmern. Egal, auf jeden Fall wurde das halt quasi jetzt verboten und jetzt darf nicht mehr tätowiert werden.
Also beziehungsweise es wurde noch nicht verboten, es soll erst am 4.1.23 in Kraft treten, aber es soll jetzt eben alles überprüft werden.
Mhm. So. Also ich habe vorgestern einen Artikel gelesen, wo wirklich drin stand, dass Strafen ausgestellt werden, wenn quasi weiterhin mit diesen Farben gearbeitet wird. Also rein theoretisch sind jetzt alle Tätowierer arbeitslos.
Genau, bis das geklärt ist quasi. Wow. Aber bis es einen Ersatz gibt dafür, ist das verboten, diese Farben zu nutzen.
Wow. Cool. Coole Alternative auch, einfach was zu verbieten und keine Alternativoption anzubieten.
Voll. Und wenn man so einen Ton, warum? Und zwar die Begründung ist, das ist halt eben so ein bisschen die Krux daran, weil da steht eben, so Zitat, aus Mangel an hinreichenden Informationen über ein mögliches Krebsrisiko.
Mhm, okay.
Das heißt, es gibt zu wenig Informationen darüber und eventuell sind diese Farben krebserzeugend, aber man weiß es nicht. Also sie wurden einfach zu wenig noch
Naja, es gibt halt noch nicht
untersucht.
So. Ja, es fehlen halt teilweise wahrscheinlich auch noch Langzeitstudien, ne? Also ich meine, klar, es wird jetzt schon sehr lange tätowiert, aber rein theoretisch, das war ja immer schon Thema, weiß man ja einfach nicht, was damit im Körper passiert oder was zum Beispiel auch passiert, wenn du diese Farben laserst, weil das wird ja dann auch wieder über die Organe abgetragen, blablabla. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, aber ich war wirklich schockiert, als ich das gelesen habe, weil du kannst natürlich als Staat, als Politik irgendwie so eine Entscheidung treffen, zu sagen, hey, Sachen sind eventuell bedenklich, wir müssen die Menschen schützen. Aber damit quasi Menschen arbeitslos zu machen, also rein theoretisch hast du ja jetzt die Wahl, entweder tust du was Verbotenes oder du hältst dich an Regeln, die du vielleicht nicht verstehst und bist halt arbeitslos. Also ich bin echt gespannt, was jetzt in den nächsten Monaten passiert, weil ich werde das in Berlin beobachten, ob jetzt Tattoo-Studios zumachen und so. Gerade ist eh viel geschlossen wegen Corona, weil manche keine Lust haben und so wegen Infektionsgefahr und so. Aber ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, also jetzt mal unter uns, ne, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jeder Tätowierer aufhören wird zu tätowieren.
Nein, nein. Also das glaube ich natürlich nicht. Also es ist halt, es kam halt jetzt nicht so ganz plötzlich, ne, wie man denkt, sondern es hat sich schon angekündigt.
Ja klar, aber du kannst ja nicht dann auf einmal umschulen und sagen, ach, ich werde jetzt LKW-Fahrer.
Nein, nein, also. nein, pass auf. Also diese Verordnung ist ja jetzt halt quasi in Kraft getreten, aber sie wurde ja schon angekündigt, schon länger. Es ist halt, das Ding ist, es ist halt untergegangen bis in den ganzen Corona-Wahnsinn eben, weil ganz viele Tätowierer ja wirklich ums Überleben gekämpft haben, weil das ja mal erlaubt war, mal verboten war. Man wusste nicht, da wurden hier Verordnungen dies und das und so. Und
aber selbst wenn es nicht untergegangen wäre, es gibt ja gar keine Alternativlösung. Also es wird ja bisher, schon.
Genau. Das ist eben das Ding und das ist halt das Problem. Es gibt keine Alternative und die Hersteller sollen ja jetzt innerhalb von den nächsten 2 Jahren irgendwelche Alternativen herstellen, aber das ist natürlich nicht so einfach. So,
ne? Ja, aber bis dahin, bis die Alternative da ist, gibt es ja trotzdem auch keine Farbe mehr. Also die darfst du ja einfach per se nicht mehr verwenden. Also es ist, egal wie man es dreht und wendet, ist es echt, finde ich, ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich viele davon einfach betroffen sind, ne?
Genau, und das ist halt eben die Phase, eben diese Suche nach Alternativen und man weiß nicht, wie schnell die halt kommen. Es sind nicht nur diese zwei Pigmente verboten, sondern auch bestimmte Konservierungsmittel. Mhm. Und da gibt es halt so eine Grenze, dass in der Farbe 0,02% davon irgendwie nur drin sein darf und die Hersteller sagen so, hey, das ist viel zu wenig. Also das ist faktisch gar nicht möglich.
Weil es dann wieder gesundheitlich bedenklich wird? Oder
laut der Verordnung ist es dann, wenn es diesen Wert überschreitet von 0,02, ist es gesundheitlich bedenklich. Und die Supplier, also die Hersteller sagen, aber das ist viel zu wenig. Wir können gar keine, ist gerade noch nicht möglich, eine Farbe mit diesen Grenzwerten herzustellen.
Ah, okay, interessant. Interessant, muss man auf jeden Fall beobachten, wie sich das weiterentwickelt, das Thema. Schreibt uns gerne auch mal auf Instagram, was ihr davon haltet. Würdet ihr euch weiterhin tätowieren lassen oder würdet ihr sagen, nee, ich vermeide das jetzt erstmal, bis ich weiß, ob das gesundheitlich bedenklich ist? Würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet.
Genau. Weil es ist halt gerade eben so, dass jetzt ein Großteil von diesen Farben nicht mehr verkauft und nicht mehr benutzt werden darf. Ich habe gestern nachgeguckt, also weil es gab, ging so rum, dass man eben, dass es halt nur die zwei Farben sind, also quasi nur Farbtattoos betroffen sind. Mhm. Aber jetzt, es gibt auch keine Schwarztöne zu kaufen.
Ich glaube, es ging auch überwiegend um Schwarz, oder?
Nee, es sind, wie gesagt, waren diese Grün und Blau.
Ja, okay, aber die sind halt da drin wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich das.
Weil ich hat gesagt, dass eben, dass die Schwarztöne, dass es das nicht betrifft. Ha. Aber dass es halt jetzt so übergreifend ist, wie gesagt, dass es nicht nur diese Pigmente sind, sondern eben auch diese Konservierungsstoffe. Okay. Und deswegen betrifft das jetzt halt faktisch alle Farben.
Ja, mies.
So. Und die gibt das gerade halt in den größten Tattoo-Shops nicht zu kaufen. Und ich habe gestern noch ein Update dazu. Also wenn die Folge rauskommt, gibt es
bestimmt
News nochmal dazu. Wir werden euch dann updaten. Aber die Petition, diese Save the Pigment Save the Pigments Petition wurde jetzt abgelehnt.
Oh.
So, und das ist halt jetzt
okay.
Der aktuelle Stand, ja.
Okay, bleiben wir dran. Mal gucken, was 2022 so kommt. Startet wild
man
auf jeden Fall mal wieder.
Auf jeden Fall.
Wir haben jetzt auch schon ein paar Themenvorschläge gesammelt für die nächsten Folgen. Wir hoffen natürlich auch weiterhin auf euer Feedback und sind gespannt, was ihr euch wünscht. Wir verraten jetzt mal noch nicht, worum es in der nächsten Folge gehen wird. Mhm. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback. Wir werden euch alle Links und Infos und interessante Sachen zu der Folge wie immer in die Shownotes packen.
Auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören diesmal auch wieder.
Ja, danke. Vielen, vielen Dank. Jana fährt jetzt erstmal in Urlaub.
Und ja,
nächste Folge dann fresh gebrined.
Ja,
zurück hier im Studio. Ich bleib hier und halt die Stellung. genau. Wir danken euch fürs Zuhören und bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.